Es war, weil es ein Skandal war. Das Ganze war ein Skandal und das war ein Schock für die gesamte Community, weil die meisten natürlich den Professor Sandner noch kannten, ne? Und dann höre ich mich sagen, ach, wissen Sie was, das Geld ist mir gar nicht so wichtig, Hauptsache die Arbeit macht Spaß. Und dann bin ich nachher rausgegangen und habe gedacht, Evelyn, hast du sie noch alle? Was erzählst du denn da? Das war ein Glaubenssatz, dass der rauskam. Und das war bei mir so ein Weckruf damals schon, dass ich dachte, da stimmt was nicht. Wenn unser Geldsystem kaputt ist, ist auch unsere Gesellschaft kaputt. Das ist ja eine Form von Selbstermächtigung. Ich nehme das jetzt in Selbstverwahrung, unabhängig von der Bank.
Es geht darum, die Einjahreshaltefrist bei Bitcoin und Kryptowerten zu erhalten.
Man hat halt die Sorge, die bei mir zumindest ist, dass sie das einfach verschleppen. Wir müssen alles tun, was wir können, um das zu verhindern und laut sein und uns engagieren und unterschreiben. Aber was tust du denn? Was ist denn dein Vorschlag? Wie würdest du es denn machen?
Evelyn Brock ist Unternehmensberaterin, Bitcoin-Coach und Gründerin der Bildungsplattform Madame Bitcoin. Ihr Thema: Bitcoin verständlich machen, besonders für Frauen, die bisher denken, zu technisch, zu kompliziert, nicht für mich. In dieser Folge sprechen wir über ihren Weg zu Bitcoin, über Money Mindset, finanzielle Selbstermächtigung und natürlich über unsere Petition zur Einjahreshaltefrist. Warum ist sie immer noch nicht online? Kann der Prozess im Bundestag etwa verschleppt werden? Und warum ist das, was wir tun, kein Betteln, sondern Protest? Zum Einstieg gehen wir zurück zu dem Moment, durch den viele Evelyn überhaupt erst kennengelernt haben, zum Arte-Salon. Eine kontroverse Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit Roman Rehr, Peter Bofinger und dem umstrittenen Co-Pierre Georg. Ein Schockmoment, den viele Bitcoiner bis heute nicht vergessen haben. Und genau damit starten wir jetzt. Ich wünsche dir viel Vergnügen und viele gute Erkenntnisse mit Evelyn Brock.
Ich bin immer, wenn ich irgendwo jetzt auf Veranstaltungen war, ob das jetzt in Ingolstadt war zum Beispiel oder beim Blocktrainer letztes Jahr oder bei Veranstaltungen, werde ich immer sehr stark darauf angesprochen, weil daher die meisten Leute mich daher kennen und die auch gesehen haben und natürlich auch ja fast alle zu mir kommen und sagen, dass sie das gut fanden, wie ich da gesprochen habe und wie das jetzt gelaufen ist, also was meine Person zumindest betrifft, und dass sie da froh waren, dass ich dabei war und dass ich mich da gut geschlagen habe und so weiter. Also da kriege ich sehr, sehr viel Zuspruch und auch viel, viele, die mich drauf ansprechen einfach, ne? Die mich so wahrgenommen haben und gesehen haben und das auch gut fanden. Und das ist schon sehr präsent. Also da werde ich, auch in Prag letztes Jahr wurde ich ganz, ganz viel drauf angesprochen. Ja, und das ist natürlich auch schön, das freut mich, ne?
Was ist aus deiner Sicht der Grund, dass die Leute diese eine Sendung immer noch so präsent im Kopf haben? Weil das ist ja schon beachtlich. Es gibt ja wahnsinnig viel Content zu Bitcoin und auch im ÖRR gibt es mal das eine oder andere, was gezeigt wird. Aber diese eine Sendung, die scheint sehr hartnäckig in den Köpfen der Bitcoiner zu stecken.
Ja, es war, weil es ein Skandal war. Das Ganze war ein Skandal, weil dahingehend, dass der Co-Pierre Georg, der Professor von der Frankfurt School ist, für das Blockchain Center leitet, dass da klar wurde, dass der wurde da ja zum ersten Mal größer sichtbar, fand ich, an der Situation, und dass da klar wurde, was für eine negative Haltung der zu Bitcoin hat. Und das war ein Schock für die gesamte Community, weil die meisten natürlich den Professor Sandner noch kannten, ne, der das da geleitet hat. Und das war für diejenigen, die Vorgeschichte kannten und dann ihn als Nachfolger gesehen haben, war das ein absoluter Schock. Also das hat man ja auch in dem Chat und in der Sendung insgesamt hat man das ja sehr stark gespürt. Und es war halt eine sehr konfrontative Sendung. Man hatte das natürlich bei Arte auch extra so ein bisschen in die Richtung zusammengestellt. Der Professor Bofinger und der Co-Pierre Georg, die waren auf der einen Seite eben gegen Bitcoin und der Roman Rehr und ich dann eben dafür. Das lag natürlich in der Natur der Sache. Aber dass es da so abgehen würde und auch, das so unterste Schublade war, was er da so abgegeben hat, der Co-Pierre Georg auch. Der hat ja wirklich, der war ja vor nichts fies, sage ich jetzt mal, was Argumente betraf. Ich glaube, das war für fast alle ein Riesenschock. Und deswegen ist die Sendung so präsent geblieben, weil das so ein absolutes Skandal war. Das war einfach ein Skandal, was da passiert ist. Und deswegen ist die so präsent geblieben. Und ich in einem mit, weil ich habe ja diese sehr positiven Seiten abgekriegt. Ich habe das ja mal im Podcast auch von Nico Jilch, habe ich das ja erzählt, dass ich diesen Candy Storm abgekriegt habe, wo ich wirklich meine Social Media Accounts sind ja im positiven Sinne explodiert und alle waren happy, dass da noch jemand war außer Roman, der da gut gefightet hat. Und ich habe mich da, wie ich finde, auch gut geschlagen, habe da super viele tolle Rückmeldungen gekriegt. Und der Kopier Georg hat ja einen absoluten Shitstorm erlebt, zu Recht, ne? Und das war einfach eine Sendung, die sehr, sehr stark polarisiert hat. Und es gab ja auch so Memes. Ich habe ja dann auch an manchen Stellen so gelacht, ne, wo das so ein befreiendes Lachen eigentlich war, weil man die ganze Zeit da gesessen hat und gedacht hat, was erzählen die hier? Sowohl ne, der Bofinger als auch jetzt der Kopier Georg. Was erzählen die hier? Und dann gab es so Momente, wo einfach klar wurde, das ist so lächerlich. Und ich habe das dann durch so eine bestimmte Situation, wo der Bofinger ja gesagt hat, ja, der Euro ist ja auch nichts wert, das war so eine Art freudsche Fehlleistung, ne? Und das war ja dann absolut so eine Explosion im Lachen. Und daraus ist ja auch so ein Meme entstanden und so weiter. Und das war dann halt auch eine unheimlich befreiende Situation, weil dann, ich glaube, ich habe nachher mal vorgestellt, dass alle vor den Fernsehern sitzen und auch in schallendes Gelächter ausbrechen. Und wir haben dieses Gefühl dann wieder gegeben und aufgegriffen. Und ich glaube, das war dann so eine Kanalisation auch von einer gewissen Empörung und auch dieser Lächerlichkeit, ne, teilweise von den Argumenten. Also das ist, glaube ich, der Punkt. Das war einfach ein Skandal und deswegen ist das so in Erinnerung geblieben und für mich sehr im positiven Sinne, weil ich auf der positiven Seite wahrgenommen wurde und für ihn natürlich absolut negativ, wohlverdient, hat sich da ja auch.
Ja, jetzt, wenn du es so erzählst, komme ich wieder in dieses Gefühl rein, was ich hatte, als ich das damals gesehen habe. Weil ja, es war eigentlich unerträglich, den anderen beiden zuzuhören, weil da auch vieles einfach nicht richtig war, was gesagt wurde. Und dann dieses Bedauern dazu, dass zwei Menschen, die einen Doktortitel, Professorentitel sogar haben, die eine gewisse Autorität ausstrahlen, zumindest bei bestimmten Leuten, wahrscheinlich auch in der Klientel von Arte. Und ja, dass das eben dann so falsch dargestellt wurde und dann auch noch mit Blick auf das Erbe, in Anführungszeichen, von Philipp Sandner, der wirklich geschätzt wurde, auch in der Bitcoin-Community. Glaubst du, dass die Medienlandschaft sich seitdem verändert hat in Bezug auf Bitcoin? Oder nimmst du es ähnlich wahr wie vor einem Jahr, dass es polarisiert und letzten Endes dann doch immer noch viel Falsches berichtet wird?
Ja, schon auch, aber man findet ja immer mal wieder auch gut recherchierte Beiträge. Wie jetzt zum Beispiel der letzte vom ZDF, dieser Beitrag, fand ich, der war sehr gut recherchiert. Da ging es ja um die Petition, ne? Und da haben sie schon auch verschiedene Blickwinkel aufgemacht. Also es poppen ja immer mal wieder oder mehr Beiträge auf, die ja ein bisschen neutraler sind oder eben nicht so polarisiert dargestellt sind oder das Narrativ von Bitcoin als Verbrechergeld und umweltschädlich und so weiter bedienen. Also ich beobachte das schon, also dass sich da auch was verschiebt, dass auch manche Leute, die jetzt einfach eine gute journalistische Recherchearbeit machen wollen, sich da nichts nachsagen lassen möchten und das auch versuchen, gut aufzuarbeiten und rauszufinden und auch diese Seite darzustellen und nicht nur Bitcoin ist schlecht. Also ich empfinde das schon so, also dass sich da ein bisschen was verändert. Im Schneckentempo, aber immerhin. Also ja, immer mal wieder Beiträge, wo man denkt, ach wie toll, dass jetzt mal nicht nur das alte Narrativ bedient wurde, sondern dass man mal differenziert versucht hat hinzugucken. Ne?
Ja, spannend, dass du das erwähnst, dass es immer wieder gute Beiträge gibt. Das stimmt. Interessanterweise bleiben bei mir ganz oft die eher schlechteren in Erinnerung. Aber wir werden beides in die Shownotes verlinken. Sowohl den Arte Saloon-Beitrag als auch jetzt den ZDF-Beitrag zum Thema Petition. Wir werden auch gleich noch über das Thema Petition und Einjahreshaltefrist von Bitcoin sprechen. Aber bevor wir das tun, lass uns erst über dich sprechen, weil viele kennen dich ja eben aus dieser Arte-Sendung spätestens. Aber für diejenigen, die die Sendung nicht gesehen haben, wer ist Evelyn Brock und wie bist du zu Bitcoin gekommen?
Bevor es weitergeht, eine kleine Werbung mit meinem Werbepartner Coinfinity, einem Bitcoin-Broker aus Österreich mit über 12 Jahren Erfahrung. Mit Coinfinity kaufst du Bitcoin direkt in die Selbstverwahrung, Das heißt, direkt in deine eigene Wallet. Was ich besonders schätze, ist der persönliche Kundensupport und die fairen Konditionen. Denn bei Confinity gibt es keinen Spread. Die Kosten werden also nicht im Bitcoin-Kurs versteckt, sondern transparent als Gebühr angezeigt. So weißt du schon vor dem Kauf, woran du bist. Wenn du Confinity ausprobieren möchtest, sparst du mit dem Code Nicole 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten. Und du kannst natürlich auch einen praktischen Bitcoin-Sparplan anlegen. Link in den Shownotes. Und um deine Bitcoin sicher selbst zu verwahren, ist eine Hardware-Wallet besonders wichtig. Eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz, hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit iPhone und iPad, jetzt endlich auch in Bitcoin Orange erhältlich. Wenn du dir eine Bitbox zulegen möchtest, dann bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Ganz herzlichen Dank. Werbung Ende.
Ja, also ich bin ja eigentlich selbstständige Unternehmensberaterin, also schon seit vielen Jahren. Ich bin schon 30 Jahre selbstständig und mache auch viel Gründungsberatung, also viel auch für Frauenberatung, Unternehmerinnen, ne, die ich berate und begleite. Habe dann irgendwann Bitcoin entdeckt über meinen Mann. Also der fing irgendwann in den, 2016, 17 in dem Dreh an, sich damit zu beschäftigen und hat dann mich quasi georangepillt. Und nach meiner ersten Abwehr, verständlicherweise, bei vielen ist es ja so, und das habe ich bei mir auch beobachtet, wenn man damit in Kontakt kommt oder auch gerade wir Frauen, ich glaube, dass wir da auch nochmal eine stärkere Abwehr haben, war zuerst, oh Gott, gehen wir bloß weg damit, das ist mir zu technisch. Ne? Das war am Anfang ganz stark meine Abwehr. Und der ist aber dann irgendwie dran geblieben mit dem Thema und dann war das ja öfters bei uns Gesprächsthema und dann hat er hier was erzählt und da was erzählt und so. Und mich hat eher der ökonomische Teil daran auch fasziniert, gar nicht so der technische. Also das finde ich auch interessant, aber meine Leidenschaft geht eher in das Disruptionspotenzial, das Veränderungspotenzial, was Bitcoin hat, das Ökonomische, was da auch mit eine Rolle spielt, ne, das, klar, das Technische ist die Basis, aber das ist gar nicht so stark mein Blickwinkel, sondern eben, was als neues Geld, als toller Wertspeicher, was kann das für uns bedeuten, wie können wir damit umgehen? Und natürlich auch das Thema Frauen ganz besonders. Das hat mich immer auch interessiert. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich dann irgendwann bröckelte so meine Abwehr, weil der so hartnäckig war. Und dann habe ich angefangen, mir auch mal Podcasts anzuhören und mal ein Buch zu lesen. Und dann hat mich einfach da auch die Neugierde gepackt. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ich eben dem Thema, ich arbeite ja auch viel mit Startups und so weiter und diesen digitalen Themen auch gegenüber etwas offener bin als vielleicht manch andere. Und dann hat mich da auch einfach die Neugier gepackt, das näher zu erforschen und zu verstehen. Und wenn man diesen Schritt ja macht, finde ich, ist es ja bei vielen so, dann ist es irgendwann um einen geschehen, weil dann plumpst man so in den Kaninchenbau rein, weil man dann so viele Sachen anfängt, in Frage zu stellen. Ach ja, und das ist ja interessant und das habe ich ja gar nicht gewusst und das war mir ja überhaupt nicht klar. Und dann, dann ist man einfach, finde ich, total inspiriert mit dem, was uns das dann an Wissen bringt und an Erweiterung des Horizonts einfach auch bringt. Ne?
Hast du Beispiele, bei mir war das so, was dich besonders fasziniert hat, wo du dachtest, oh, das war mir ja gar nicht klar?
Ja, also wie kaputt unser Geldsystem ist, das war mir, also theoretisch weiß man das, aber zum Beispiel, wie wirklich die Geldmenge sich vergrößert, dass Geld in die Welt kommt dadurch, dass durch die Kreditvergabe, dass auf den Knopf gedrückt wird, ne, und in dem Moment vergrößert sich die Geldmenge. Solche Sachen waren mir einfach nicht klar, und was das für die Inflation bedeutet und wenn man eben inflationäres Geld hat, was das bedeutet für die Verschuldung, was das, da hängt ja alles mit dran. Wenn unser Geldsystem kaputt ist, ist auch unsere Gesellschaft kaputt. Ne? Ob das die Kriege sind oder was auch immer, du kannst ja mit einem harten Geld auch keinen Krieg finanzieren. Wie willst du das denn machen, wenn das jetzt mit Gold gedeckt wäre oder mit Bitcoin und du könntest die Menge nicht so ausweiten auf Knopfdruck. Ne? Also diese ganzen Zusammenhänge, die werden einem ja dann nach und nach erst klar. Also was das bedeutet, man nimmt das immer so hin, wie unsere Welt funktioniert finanziell, wie das mit dem Finanzsystem ist und hinterfragt das auch gar nicht so groß. Und ja, ich finde, Bitcoin ist da so ein Anlass, das zu tun. Und dann wird es einem schon so ein bisschen anders, dass man denkt, ja, holla die Waldfee. Also das ist ja jetzt hier irgendwie nicht so der Kracher, wie das System aufgebaut ist und das könnte man auch anders machen. Und vielleicht kann Bitcoin da eine Lösung sein. Also ja, und auch die Möglichkeiten, die das eben bietet, ne, als guter Wertspeicher. Also das hat mich einfach dann nach und nach, hat mich das angesprochen. Und ich glaube, mir ist letztens nochmal eingefallen, ich habe ja früher auch öfters als DJ gearbeitet. Du erinnerst dich,
ich habe ja auch in Ingolstadt aufgelegt und so. Ja, ich habe dich da schon mal beobachten können. Sehr, sehr cool.
Ja, danke. Du warst leider erst später da, aber immerhin. Und ich habe letztens noch irgendwann gedacht, das ist, glaube ich, auch was, was mir geholfen hat, weil beim DJing ist es ja auch so, dass es eher eine technische Tätigkeit auf eine gewisse Art und Weise auch ist. Du musst ja die DJ-Software beherrschen, oder früher hat man das ja sogar mit CDs gemacht und so weiter, aber mit der Software wird auch einiges einfacher und trotzdem musst du das alles beherrschen. Und das, glaube ich, ist ein Grund, warum viele Frauen das nicht machen. Da haben wir ja eine ähnliche Situation, ne? Also im DJing hast du ganz viele Männer und ganz, ganz wenige Frauen. Und die Hürde ist immer die Technik. Also ich habe dann oft versucht, auch anderen Frauen das näher zu bringen, dass sie das machen können und wollen, weil viele Frauen haben super Musikgeschmack und muss aber über diese technische Hürde drüber. Und bei mir war das ja so, dass ich irgendwann dachte, ich tanze so gerne, ich liebe Musik und ich habe mich so aufgeregt, weil die Musik so schlecht war. Und dann war das mein Motiv zu sagen, das nützt nicht. Ich meckere hier die ganze Zeit, ich muss das jetzt selber machen. Und das war dann mein Motiv, da reinzugehen. Und ich glaube, dadurch, dass ich mir die Technik beim DJing erschlossen habe und über diese Hürde drüber gekommen bin, das hat mir, glaube ich, auch nochmal Mut gemacht, dass auch Bitcoin mir so zu erschließen. Weißt du, also ich hatte diese Erfahrung gemacht in so einem auch männlich dominierten technischen Feld. Ich kann mir das trotzdem aneignen und das geht, das funktioniert. Ich werde da gut mit fertig und ja, klar brauche ich mal Hilfe und verstehe was nicht oder so. Und ich glaube, dass mir das auch geholfen hat. Und ich hatte natürlich, ich war ja in einer absolut bequemen Situation, ich hatte auch meinen Mann, der da relativ affin mit ist, der mir auch viel geholfen hat und mich auch unterstützt hat, da sogar auch jetzt Weiterbildungen für anzubieten und so weiter. Ne? Also ich weiß nicht, ohne ihn wäre ich, glaube ich, früher oder später auch auf Bitcoin gekommen, aber mit Sicherheit viel, viel später erst. Ich habe ja 2019 dann angefangen, auch selber zu investieren. Aber um das dann tun zu können, musste ich das auch verstehen. Also ich hätte jetzt, glaube ich, vom Gefühl her jetzt dauerhaft nicht sagen können, okay, ich probiere das jetzt mal aus mit dem Bitcoin, aber ich beschäftige mich damit nicht, weil das reicht ja, dass mein Mann das weiß. Ne? Das geht ja gar nicht von meinem Verständnis her. Aber sondern du musst dann ja ein gutes Gefühl damit haben, vor allem wenn du dann anfängst, mehr und mehr da auch rein zu investieren. Das kann, also hätte ich vom Gefühl her nicht machen können mit dem Gedanken, ja, man kennt sich da schon irgendwie aus, das wird schon irgendwie klappen. Also no way. Ich musste das ja für mich auch wirklich so Skin in the Game haben und mich damit identifizieren und auseinandersetzen und es tiefer verstehen, um das Vertrauen zu fassen, dann auch da mehr reinzugehen, ja. In der Tat.
Ja, dieses DJing Beispiel ist wirklich sehr, sehr spannend, weil zum einen ist es faszinierend, was so alles in dir steckt, weil du hast ja verschiedene Rollen und verschiedene Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren, und als ich dann gehört habe, dass du auch DJ bist und tatsächlich auch noch auflegst, da war ich ja wirklich baff. Aber ich glaube, es stimmt, was du sagst. Ich habe ja selber auch die Erfahrung gemacht, dass ich diese Dinge beherrschen kann, technische Themen oder mathematische Themen, dass ich in der Lage bin, mich diesen Themen zu nähern. Und ich glaube, diese Erfahrung muss man mal gemacht haben, um dann den Mut zu fassen, sich wirklich damit zu beschäftigen und auch diesen Glaubenssatz zu entwickeln, ich kann das. Ja, es ist schön, dass du das beschreibst, ja, mir ins Gedächtnis rufst.
Ich wusste, dass ich damals schon so einen Respekt davor hatte, kann ich das technisch irgendwie schaffen? Ne? Ich wusste, ich habe einen guten Musikgeschmack und das kommt gut an. Das war dann auch der Fall. Aber kann ich das technisch schaffen? Ich habe dann auch Hilfe gehabt natürlich und ich hab das dann überwunden. Ich bin da über diese Hürde gekommen. Und das hat mir natürlich auch Zuversicht gegeben, dass ich das durchaus auch bei Bitcoin schaffen kann. Ne? Und mit allen Fragen. Und ja, ich habe das natürlich technisch auf einer oberflächlichen Ebene erfasst. Aber das reicht ja. Ich habe ja immer gerne dieses Beispiel, dass Bitcoin ist wie Autofahren. Ne? Also du musst den Motor nicht reparieren können, du musst das nicht alles erklären können. Das reicht, wenn du die Verkehrsregeln kennst, wenn du weißt, wie du das Auto bedienst und dich da sicher reinsetzen kannst. Und dann fährst du los und du musst dich damit beschäftigen und das lernen. Aber du musst den Wagen nicht reparieren können. Ne?
Ja. So, du bist ja nicht nur DJ, sondern auch Startup-Coach und Dozentin. Zumindest warst du das in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, inwiefern du das heute noch machst, weil du ja heute auch nochmal ganz andere Sachen machst, vor allem auch im Bereich Bitcoin. Aber glaubst du, dass dir das geholfen hat, Bitcoin zu verstehen? Und und wenn ja, warum gibt es dann trotzdem Leute, zumindest in meiner Wahrnehmung, gerade aus dem Unternehmensbereich, die extreme Vorbehalte haben gegenüber Bitcoin?
Also die jüngere Generation, glaube ich, tut sich damit ein bisschen leichter. Wenn wir jetzt beim Thema Startups sind, sind das ja auch oft jüngere Leute, weil die technisch affiner sind, dem Digitalen gegenüber mehr aufgeschlossen sind. Und sich so eine Wallet einzurichten, ist für die kein Hexenwerk. Ne? Das ist für die älteren Generationen eher etwas, was ein bisschen schwieriger oder angstbehafteter ist. Ne? Deswegen glaube ich, dass bei den Startups, ich weiß das jetzt gar nicht, aber da würde ich mal vermuten, dass relativ viele da affin sind mit Bitcoin oder vielleicht auch den anderen Kryptowährungen, weil das eher Teil ihres Lifestyles vielleicht auch ist und diese Hemmung da gar nicht so ist. Wir sind ja teilweise Digital Natives, ne, so. Und bei den Unternehmen hast du, je nachdem, in welcher Phase die sind, sind die natürlich einfach konservativer, ne, im Öffnen, sich dafür öffnen für diese neue Technologie, für diese neuen Möglichkeiten. Und ich finde, dass das eher was mit unserer deutschen Mentalität zu tun hat, dass wir nicht so offen sind für neue Innovationen oftmals, ne? Und das merken wir halt, wie langsam bei uns die Adaption hier läuft und bis mal jemand sich durchringt, vielleicht mal in einem Restaurant ein Wallet einzurichten, dass man damit bezahlen könnte. Und dabei ist das alles ja halb so wild und so. Klar, es gibt Auflagen und Schwierigkeiten und so weiter, aber ich finde, das hier hat eher was mit unserem, mit unserem Mindset überhaupt technischen Innovationen gegenüber zu tun teilweise. Und das, glaube ich, ist generationsmäßig unterschiedlich. Und wir Frauen haben es ein bisschen doppelt schwer, weil wir zum einen das Thema, viele haben das Thema mit Geld einfach, dass sie keine gute Haltung zu Geld haben oder so eine ganz komische, mit seltsamen Glaubenssätzen, Geld ist schmutzig oder die reichen Leute sind alles Verbrecher, solche Sachen, ne? Oder Sätze, die dann so kommen oder ich kenne mich damit nicht aus, das ist mir zu kompliziert mit Finanzen, so, ne? Und dann kommt dann Bitcoin noch dazu, dann ist es doppelt kompliziert, ne? So, und da, glaube ich, haben viele Frauen einfach so eine doppelte Abwehr zum Finanzthema und eben gleich dann auch noch Bitcoin noch drauf. Oh Gott, das macht es dann doppelt schwer, ne? So in der Richtung. Und bei den Unternehmen, ja, ich glaube, bei Startups ist das, ich weiß es jetzt gar nicht, müsste ich jetzt überprüfen, aber da ist meine Wahrnehmung, dass die da viel selbstverständlicher mit umgehen. Und bei den klassischen Unternehmen könnte ich mir vorstellen, dass da aus dem Grund viel mehr Vorbehalte sind und wir da auch teilweise sehr konservativ sind, ne? Da ist Gold immer noch die sicherere Geschichte, wenn man jetzt also gut, als Privatanleger auch. Das ist ist eine Altersfrage auch, ne? Dass die älteren Leute einfach da mehr in Gold gehen und für sowas wie Bitcoin, weiß man nicht, das kann man nicht anfassen, ist irgendwie komisch. Und die jungen Leute, für die ist das, interessant, wie spannend, da gucke ich mal hin, okay, ich kann mir eine Wallet einrichten, zack, ich probiere das mal aus, 10 Euro, so, ne? Diese Offenheit begegnen, glaube ich, ältere Leute oder auch viele Frauen dem nicht so. Also die jüngeren Frauen bestimmt mehr, die älteren Frauen oft eher nicht.
Ja, ist interessant, dass du das so wahrnimmst. Ich nehme es nämlich nicht so wahr. Ich bin nämlich auch außerhalb des Bitcoin-Space so ein bisschen vernetzt mit einigen Gründern, Unternehmern. Da ist Bitcoin tatsächlich nicht so ein Thema. Schon so, dass sie investiert sind, aber dass dahinter mehr ist als ein Investment, wie zum Beispiel Gold oder Aktien. Dass diese Wahrnehmung, die nehme ich da noch nicht wahr. Ja, aber du machst heute Bitcoin-Bildung, diese Lücke ein bisschen zu schließen, vor allem im Bereich Bitcoin und Frauen. Und es ist ja auch kein großes Geheimnis, dass in der Bitcoin-Community wenig Frauen zu sehen sind. Sowohl auf Social Media, als auch auf den Meetups, als auch auf Konferenzen. Hast du in den letzten Jahren dahingehend eine Verbesserung wahrgenommen? Oder ist es einfach ein Fakt, dass Bitcoin eher Männer anzieht und wir müssen es jetzt akzeptieren?
Also ich habe schon das Gefühl, dass sich was verändert. Vielleicht liegt das aber daran, weil ich selber dann auch immer mehr Teil der Community geworden bin und durch Les Femmes Orange und die vielen Frauen, die ich kennengelernt habe, ich das auch nochmal anders erlebt habe. So. Also ich müsste jetzt, also ich bin so aktiv jetzt wirklich 2024 so unterwegs gewesen mit Madeira auf der Bitcoin Atlantis, einer großen Konferenz. Und da habe ich das ja zum ersten Mal so wahrgenommen, dass da auch viele Frauen jetzt reinkommen und dass das jetzt so der Zeitpunkt ist. Das war ja bei mir auch der Kickstart quasi dafür zu sagen, ich mache jetzt mit Madame Bitcoin so eine Weiterbildungsplattform für Frauen auch auf, ne? Und dann habe ich das in den nächsten Jahren weiter verfolgt und habe schon das Erleben gehabt, dass sich da was tut, dass da auch mehr Frauen präsent sind. In Ingolstadt waren wir relativ präsent zum Beispiel, ne? Also auch mit Redebeiträgen und auf dem Podium und so weiter, ne? Dass ich schon das Gefühl habe, da tut sich was. Das ist der eine Effekt, den ich beobachte, dass sich da was verändert auch. Vielleicht bin ich da aber auch, wie soll ich mal sagen, wie nennt man das? Also vielleicht bin ich da auch schon selber in so einer Bubble drin, dass ich das nur so wahrnehme, weil ich da schon irgendwie so drin bin und das beobachte. Und es gibt auf der anderen Seite aber natürlich auch, fand ich so interessant. Mein Eindruck ist, dass es auch viele gibt und gerade viele Männer in der Bitcoin-Community, die sehr konservativ sind, was so ihr Weltbild betrifft teilweise. Ist mein Eindruck auch, was Frauen betrifft und so, ne? Und das kriege ich manchmal nicht so gut übereinander. Also auf der einen Seite finde ich, begegnet einem ganz viel Offenheit, ganz viel Freude darüber, ja, und die Frauen kommen rein und noch eine, die was macht und wie toll, das ist so der eine Teil. Und du hast aber gerade auf X, habe ich das sehr, sehr stark erlebt, ich habe da auch echt viel Hate abgekriegt. Also die Hater sagen natürlich, das ist ja kein Hate, du kannst hier noch nicht mal Kritik aushalten. Eine Beleidigung ist aber keine Kritik, das ist Hate. Ne? Und das habe ich schon zu spüren gekriegt. Und selbst in der Sendung, in der Arte-Sendung, wo ich finde, dass ich eine super Performance da abgeliefert habe und ich habe mich da mega gut geschlagen, ich bin auch selber total zufrieden, ich habe total viel Support gekriegt, habe ich trotzdem da auch Hate abgekriegt, wo du denkst, Leute, was ist mit euch los? Also so Kommentare wie, das sieht man ja schon, dass die hysterisch ist, mit der Farbe der Jacke, wo du denkst,
Was für eine Farbe hatte deine Jacke?
Ja, die war orange-rot.
Okay, ja,
ne? Also ich hatte eine orange-rote Jacke an, das ist die Bitcoin-Farbe. Ne? Also das, wo du denkst, das ist, hat ja mit der Sache nichts zu tun. Also ich fand das extrem auffällig, wo man, also als Frau hast du das sowieso, wenn du sichtbar wirst, wirst du auch gerne mal angegriffen. Und es gibt, finde ich, leider im Bitcoin-Space auch Leute, die sehr destruktiv sind, die auch solche Sachen machen und schreiben und viele andere, das ist der Großteil, also 99% super, aber wo du, also mich hat das einfach irritiert, mich irritieren so Sachen. Also ich fand das, da gibt es auch eine, wie ich finde, eine dunkle Seite drin in dem Teil. Ne? Also das ist nicht alles nur, wir sind hier super und Bitcoin ist Hoffnung und alle sind easy. Da gibt es halt auch den Teil da drin. Und ich finde schon, dass das, es gibt ein Thema, Mann und Frau im Bitcoin-Space, den gibt's. Also das kann man jetzt, kann man sagen, das ist Quatsch. Ich weiß gar nicht, was ihr immer wollt, ihr Frau, mit euren Themen da, aber ich erlebe das so, ich erlebe das real so.
Tatsächlich nehme ich das auch wahr. Ich weiß nur nicht, ob das nicht ein allgemeines Thema ist, was es grundsätzlich gibt auf der Welt. Dieser, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen Kampf zwischen Männern und Frauen, der vielleicht vielen gar nicht als Kampf bewusst ist. Oder ob das so ein Bitcoin-Ding ist, weil, Bitcoiner sind schon auch Individualisten. Und das merkt man auch daran, dass bei vielen Dingen innerhalb der Bitcoin-Community nicht an einem Strang gezogen wird. Wir werden gleich noch drüber sprechen, was die Petition betrifft, ja auch immer wieder Kritik, weil die Leute sagen, das hat ja mit Bitcoin nichts zu tun, sondern es geht ja um den eigenen Geldbeutel und das muss man differenzieren etc. Da können wir gleich auch noch diskutieren. Aber tatsächlich habe ich gestern, glaube ich, auf X einen Post von Joe Nakamoto, das ist ja, ein Bitcoiner aus England, zumindest aus dem englischsprachigen Raum, der das beschrieben hat, dass Bitcoiner dann eher gegeneinander kämpfen, als an einem Strang zu ziehen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Symptom vom Preis. Klar sagen viele, der Bitcoin-Preis ist nicht wichtig. Ich spüre aber, dass das Menschen unter Druck setzt, dass es Content-Creators unter Druck setzt und auch Leute, die vielleicht Entscheidungen getroffen haben in der Vergangenheit, die zu groß waren für ihren Geldbeutel. Und klar, auch das gehört dazu. Das gehört zum Lernprozess dazu. Jeder hat die Freiheit, falsche Entscheidungen zu treffen und dann anders zu entscheiden in der Zukunft. Aber der Druck ist auf jeden Fall da. Aber zurück zum Thema Frauen und Bitcoin und Money Mindset. Du hast ja speziell zu diesem Thema Content gemacht, beziehungsweise hast auch Kurse angeboten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kannst gerne mehr dazu erzählen. Und du hast ganz viele Erfahrungsberichte gesammelt von Frauen zum Thema. Und was würdest du sagen, sind die Top 3 Gründe, warum Frauen immer noch weniger im Bitcoin-Space aktiv sind, weniger in Bitcoin investieren und sich auch weniger für Bitcoin interessieren? Weil in meinem Freundeskreis, meinem Nicht-Bitcoin-Freundeskreis ist es tatsächlich so, dass gerade Frauen überhaupt keine Fragen stellen zu Bitcoin. Das ist für sie, als würde es nicht existieren.
Ja, das stimmt. Also es ist das Thema, dieses Technische, das ist mir zu kompliziert. Das ist so der Top, die Top-Abwehr. Oder Rückmeldung, Reaktion, genau. Und dann auch sowas wie, das ist mir zu abstrakt, ich kann das nicht anfassen. Anders als bei Gold oder Geld, Münzen oder Scheinen oder sowas. Ne? Das ist mir zu abstrakt, ich finde da keinen Bezug zu. Und das ist mir zu kompliziert. Und auch sowas wie, es ist schon zu spät. Ne? Der Wert ist schon zu hoch, das lohnt sich jetzt nicht mehr einzusteigen. Also das sind so die drei Hauptargumente, die so kommen. Und dann vielleicht das Umweltthema nochmal, je nachdem, wie die Person aufgestellt ist. Das sind halt viele aufgeschnappte Narrative und es ist ja schon für uns eine Herausforderung, da über diese Narrative überhaupt mal hinauszukommen, ne? Und zu sagen, hier, riskiere nochmal einen zweiten Blick. Das ist mehr als nur umweltschädlich. Ne? Im Gegenteil, es wird viel mit erneuerbaren Energien da gearbeitet, im Mining. Aber so, und ich für mich ist das mittlerweile so ein ganzes Paket geworden. Also mir ist klar geworden, als ich angefangen habe, Bitcoin zu unterrichten, halt wie richtet man eine Wallet ein und dies und jenes und das auch ein bisschen in den Kontext zu setzen, was ist das überhaupt? Und meine Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte einfach zu erklären, haben mir da, glaube ich, ganz gut geholfen, das zu machen. Umso mehr habe ich aber verstanden nachher, weil ich festgestellt habe, dass selbst die Hälfte meiner Teilnehmerinnen, die für die Webinare oder Seminare gezahlt haben, nicht in die Umsetzung gekommen sind. Und da ist mir klar geworden, das liegt daran, dass ich das zu isoliert betrachte, sondern ich muss das Thema, meine Haltung zu Geld, meine Haltung überhaupt, auch so ein technisches Thema mir zu erschließen, mein Umgang mit Geld, den Zugang dazu, auch das mehr mitdenken. Und deswegen habe ich dieses Money-Mindset-Thema noch stärker mit eingeschlossen, weil ich mit dem Thema auch schon immer gearbeitet habe, in meiner Arbeit als Unternehmensberaterin oder eben als Coach, weil das Thema, wenn du dich selbstständig machst oder als Unternehmerin Geld verdienen willst und musst, brauchst du ein gutes Money-Mindset. Du musst eine gute Haltung zu Geld und deine Preisvorstellung, die du hast und guten Preisen aufrufen, entwickeln. Sonst wirst du auf die Dauer da Probleme kriegen. Also das ist in meiner Arbeit schon immer ein Thema gewesen.
Was ist denn jetzt Money-Mindset?
Meine Haltung zu Geld ist das. Das Mindset ist meine Haltung zu Geld, die ich habe. Also was für Glaubenssätze habe ich zum Beispiel von zu Hause aus gehabt, ne? Oder was wurde bei uns zu Hause in der Familie über Geld gesagt? Wie sprach man über Geld? Das prägt mich ja. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte ein einschneidendes Erlebnis, da bin ich in meinen 20ern gewesen, in einer Gehaltsverhandlung. Da ging es darum, dass mein Chef sagte, ja, Gehaltserhöhung und so weiter. Und dann höre ich mich sagen, ach, wissen Sie was, das Geld ist mir gar nicht so wichtig. Hauptsache, die Arbeit macht Spaß. Und dann bin ich nachher rausgegangen und habe gedacht, Evelyn, hast du sie noch alle? Was erzählst du denn da? Das war ein Glaubenssatz, der rauskam. Und der hat was damit zu tun, dass ich dem Geld nicht so viel Gewicht beigemessen habe und messen wollte und auch diese Entkopplung aufgemacht habe. Entweder es macht Spaß, dann kriegst du dafür kein Geld, oder wenn es keinen Spaß macht, dann kriegst du dafür Geld. Da ist ja eine Kopplung drin. Ne?
Also, ja.
Ja, und das ist ja interessant. Wie komme ich auf die Idee? Und da habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Und ich habe natürlich auch keine Gehaltserhöhung gekriegt, denn mein Chef hat sich ins Fäustchen gelacht und hat gedacht, wie doof ist die denn? Ne, kriegt die keine Gehaltserhöhung? Und das war bei mir so ein Weckruf damals schon, dass ich dachte, da stimmt was nicht. Wie komme ich, was ist da los? Also, wie komme ich da drauf? Was, also, es wäre mit einem männlichen Kollegen von mir niemals auf die Idee gekommen, sowas zu sagen. Ne? Also, das hat mit unserer Prägung auch was zu tun. Darunter liegt oft sowas auch wie so ein Selbstwertthema ist da oft drunter, ne? Am Ende, wenn man das tiefer analysiert. Ne?
Ich erinnere mich dran, dass ich damals bei einem Arbeitgeber, ich nenne jetzt den Namen nicht, immer wieder den Satz gehört habe, bei uns bekommt nicht derjenige oder diejenige das meiste Gehalt, der oder die am meisten schreit, sondern das geht nach Leistung. Aber tatsächlich habe ich beobachtet, dass das gar nicht stimmt, sondern dass tatsächlich diejenige oder derjenige, der am meisten schreit, auch das größte Gehalt bekommt. Und das zu beobachten, hat mir dann die Augen geöffnet, weil man tatsächlich dafür kämpfen muss, also für sein Gehalt, auch für die Wahrnehmung vielleicht. Ja. Und was und ist dann,
Und damit sind wir bei dem tieferen Thema, was da drunter liegt. In unserer Sozialisation als Frauen haben wir oft keinen Umgang mit Geld gelernt. Nicht wirklich. Wir sind oft nicht an Geld herangeführt worden. Also wenn überhaupt Geldwissen oder finanzielle Bildung ein Thema in der Familie war, dann wurde das oft an den Sohn vielleicht weitergegeben, aber nicht unbedingt an die Frau. Ne? Das hat sich jetzt mittlerweile wahrscheinlich geändert, aber das von der Entwicklung her können wir sagen, dass wir Frauen, guck mal, wie es vor einigen Jahren konnten, wir hatten kein eigenes Konto, meine Mutter hatte kein eigenes Konto, die hätte ohne Erlaubnis meines Vaters nicht arbeiten gehen können, die hätte sich kein Konto einrichten lassen können, die durften kein Eigentum haben früher, du durftest keine Häuser besitzen, keine Grundstücke. Das heißt, dieses ganze Umgang mit Vermögen, mit Geld, das mussten wir Frauen uns ja eigentlich erst erarbeiten oder es wurde uns dann nach und nach gewährt, sag ich mal. Ne? So, das war aber nicht selbstverständlich, sondern das ist eine Entwicklung gewesen. Ich bin ja in den 60ern geboren, ich hab das noch mitbekommen, ne? Mein Vater war froh, dass meine Mutter nicht arbeiten gehen musste. Mhm. Wir hatten genug Geld, dann musste die nicht arbeiten gehen. Nur die armen Leute gingen, da ging die Frau arbeiten, ne? So, und das hat sich ja alles verändert auch jetzt über die Jahre. Aber das sitzt natürlich noch total tief, ne?
Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil in meiner Familie nehme ich die Frauen schon als sehr stark wahr. Aber trotzdem sind es dann die Männer, die sich um die finanziellen Themen kümmern.
Genau.
Ja, also sowohl bei meinen Tanten, Onkels etc. beobachte ich das. Das ist schon verrückt.
Ja. Das ist genau. Und der Punkt ist, das hat natürlich auch was mit uns Frauen zu tun, dass wir uns das nicht zutrauen, auch weil Mann uns das nicht zutraut. Ne? Also das gibt's auch. Und dann ist es bequem, was macht man? Was machen die Frauen dann? Das an den Ehepartner abzugeben, der vielleicht eher eine Affinität dazu hat und manchmal auch mit dem Motto, einer muss es ja machen, dann ist er halt derjenige, der sich um die Finanzen kümmert. Und wenn er Glück hat, hat er auch noch eine Affinität dazu. Aber das ist natürlich jetzt alles in Stereotypen gesprochen. Ja, klar. Also gibt es in allen Abstufungen. Ne? Aber da ist schon was dran. Und das ist der Teil, der, glaube ich, für uns viele Frauen und für uns Frauen, das nehme ich mich auch gar nicht aus, anstrengend ist, dass wir auch wieder hier diese Hürde überwinden müssen, uns das selbstermächtigend jetzt in die Hand nehmen. Und Bitcoin ist auf jeden Fall etwas, wo wir das tun müssen an der Stelle. Das ist eine Form von Selbstermächtigung. Ich nehme das jetzt in Selbstverwahrung, unabhängig von der Bank. Ich traue mir das zu. Ich verliere auch meinen Seed nicht. Ich passe da auf. So, diese Sachen. Ne? Und das ist ja eine Form von Autonomie, die weit über das Klassische hinausgeht, was wir so im Finanzwesen kennen. Und das ist was, da müssen wir uns, glaube ich, oder viele Frauen, das ist ein Angang, sich das zuzutrauen, überhaupt das zu machen und auch anzufangen, da rein zu investieren, diese Schwankungen auszuhalten. Na, bei mir war es viel so, dass die Frauen kamen oder viele kommen, wenn die Kurse hoch sind und dann machen die natürlich erstmal die Talfahrt mit. Das ist ja gerade auch der Fall. Und
Klassiker.
Der Klassiker, so. Und wenn du nicht weißt, was da passiert und das nicht verstanden hast, mit der Volatilität und dass das normal ist und dass es auch einen gewissen Zyklus gibt und so weiter, dann flippst du aus. Dann willst du das nur schnell loswerden, dann springt die Verlustaversion an, auf keinen Fall Verluste machen. Du verkaufst und damit hast du den Verlust gemacht. Du musst das ja dann aushalten und dich damit auch beschäftigen, dass du gegen deine Emotionen handelst an dem Punkt. Haben die Männer auch total mit zu kämpfen. Ne? Unser Instinkt sagt was anderes. Das ist, wir müssen gegen den Instinkt da arbeiten. Ne? Ja, und ich glaube, das ist das ist, deswegen nehme ich das Thema ganzheitlicher mittlerweile, ne? Also das Finanzthema, das Money-Mindset-Thema und dann Bitcoin quasi als ja eine der, also die beste Lösung eigentlich, wenn ich einen guten Wertspeicher suche, ne?
Nochmal im Money-Mindset gesprochen. Was würdest du sagen, ist ein gutes, konstruktives Money-Mindset, um sich mit dem Thema Bitcoin ja sinnvoll und konstruktiv zu beschäftigen?
Also ein gutes Money-Mindset wäre, neugierig zu sein auf so eine neue Entwicklung, also mit so einer Neugier da reinzugehen auch und vor allen Dingen sich auch zuzutrauen, ein etwas komplexeres Asset sich zu erschließen. Also man könnte ja auch mit Aktien was machen. Aktien sind ja ähnlich herausfordernd. Also die flippen wieder alle im Chat aus, ne, dass ich hier Aktien mit Bitcoin vergleiche. Ne?
Ja, ja.
Mia culpa. Aber ihr wisst auf einer abstrakten Ebene, was ich meine. Das ist ja auch nichts, was man sich... Man liest mal einen kleinen Artikel und dann hat man das drauf, sondern das will auch erschlossen sein als Wissenslandschaft. Und so ist das bei Bitcoin ja noch viel, viel mehr. Ne? Und gutes Money-Mindset ist, dass du dir das zutraust, dass du das Zutrauen zu dir hast, dass du dir diese finanziellen Themen erschließen kannst und dass du dich auch traust zu investieren. Ich unterscheide stark zwischen Sparen und Investieren. Also was Frauen sehr gut können, ist auf der einen Seite, das ist aber eher Sparsamkeit. Wir können sehr sparsam sein. Also das bedeutet aber den Mangel verwalten. Sparsam sein bedeutet den Mangel verwalten. Da halte ich das Geld zusammen, je nachdem wie meine finanzielle Situation ist, muss ich das auch tun. Das habe ich vielleicht auch gelernt. Wir haben ja die schwäbische Hausfrau, ne? Die kann das ja, die verwaltet den Mangel sozusagen, ne? Die spart, die ist sparsam. Investieren ist aber eine Frage von Potenz, wo ich Macht auch bekomme, wo ich was investiere. Ich investiere, als Investorin bin ich auch von der Haltung her völlig anders unterwegs als die schwäbische Hausfrau, die spart. Das sind zwar völlig unterschiedliche innere Haltungen. Das eine ist, ich verwalte den Mangel und das andere ist, ich gehe in die Fülle und ich traue mir das auch. Ich traue mir das auch zu. Ich investiere, ich gehe auch ein Risiko ein. Und da gucke ich, dass das nicht zu riskant wird. Ich würde ja jetzt nicht sofort aus dem Stand, ohne dass ich das verstanden habe, alles Geld auf Bitcoin setzen. Das ist ja ein Entwicklungsprozess. Das würde ja kaum jemand tun, der bei klarem Verstand ist, sondern das erarbeiten wir uns ja. Das ist ja ein Weg, war bei mir auch so, dass man fängt erstmal kleiner an mit Beträgen und dann wird man sicher und dann traut man sich was mehr. Und das ist ein anderes. Natürlich haben wir auch Sparpläne oder sowas, aber in sowas rein zu investieren, also ich finde, das ist eine Form von Investment, das hat eine andere Qualität, als sparsam zu sein und zu sparen. Also aber ne, der Unterschied ist klar geworden zwischen sparsam sein und investieren. Das ist eine völlig andere Energie auch und ein anderes Zutrauen. Ich finde das Potenzbeispiel gut. Das hat was mit einer Potenz zu tun.
Ja.
Einer Macht, einer Fähigkeit. Ne?
Und es gibt natürlich diese verrückten Bitcoiner, die du gerade angesprochen hast, die all in Bitcoin gehen, also quasi nichts anderes haben wollen als Bitcoin. Und ich würde mich auch dazu zählen. Aber das ist natürlich eine Entwicklungsstufe, die kommt irgendwann später, wenn man sich viele, 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 viele Stunden mit dem Thema auseinandergesetzt hat und auch mit vielen anderen Menschen diskutiert und sich auch immer wieder hinterfragt, ist es wirklich das, ja, worauf ich in die Zukunft setze?
Ja. Ja, und es ist ein Weg, ne? Es ist ein Weg, also es wird wahrscheinlich auch niemand sofort 100% da reingesteckt haben. Also zumindest erst nachdem er oder sie sich dann wirklich auch damit ein bisschen beschäftigt hat, weil das wäre ja jetzt schon auch Wahnsinn. Aber das ist eine Entwicklung, ich finde, es ist eine Entwicklung, an deren Ende das natürlich auch stehen kann. Ne? Und da ist ja, das ist ja individuell, wie viel man noch in was anderes sparen möchte und natürlich vom Verstand her vielleicht sagt, ja, ist eigentlich Quatsch, ne? Aber ja. Trotzdem noch so ein Restgefühl vielleicht von, man weiß es ja nicht, ne? So, also.
Ja, so. Gerade in Zeiten wie jetzt habe ich das Gefühl, dass viele wieder mit diesem unsicheren Gefühl um die Ecke kommen.
Ja.
Naja, vielleicht doch diversifizieren. Und ich denke, es hilft, wenn man sich immer wieder die Eigenschaften von Bitcoin vor Augen hält und auch den Zustand der Welt. Weil ich kann mir keinen Zustand der Welt zum jetzigen Zeitpunkt vorstellen für die nächsten Jahre, ja, in dem Bitcoin nicht eine wesentliche Rolle spielt als zensurresistentes Geld, als absolut begrenztes Geld. Ja, diese Eigenschaften hat halt kein Asset. Gold vielleicht zum Teil, Lass uns jetzt einen Themenswitch machen. Wir arbeiten ja zusammen auch am Thema Haltefrist, beziehungsweise in der Initiative Pro Haltefrist. Es geht darum, die Einjahreshaltefrist bei Bitcoin und Kryptowerten zu erhalten. Und es gibt dazu einige Fragen. Ich habe letzte Woche mit Jens Leinert, der auch im Bitcoin-Bundesverband aktiv ist, gesprochen. Und es kamen dann Fragen aus dem, ja, aus den Kommentaren, die wir uns jetzt gerne nochmal angucken können, weil ich glaube, vielen ist nicht klar, warum diese Petition zwar eingereicht, aber noch nicht online ist. Und eine konkrete Frage, die kam von einem Zuschauer von, Container 11. Mit der Bitte, könntest du nochmal darauf eingehen, warum sich das mit der Bewilligung der Petition verzögern könnte? Jens sprach da von Zusammenlegen von anderen Projekten, auch vor der Sommerpause. Und dass es noch 3 Monate dauern könnte. Ist es nicht so, dass eine eingereichte Petition darauf geprüft wird, ob sie bestimmte Punkte erfüllt? Und wenn sie das tut, auch genehmigt wird in ungefähr 3 Wochen? Mir war nicht klar, dass das alles so schwammig ist.
Ja, ja. Ja, guter Kommentar und guter Hinweis. Ja, es ist in der Tat so, dass wir auch nicht die einzige Petition sind. Also wir sind eine von mehreren Petitionen. Soweit ich weiß, sind wir die dritte Petition, die wir mitkriegen irgendwie, dass es die gibt und darüber hinaus vielleicht noch andere, die wir gar nicht wissen. Und es ist ja so, dass der Petitionsausschuss oder diejenigen, die dann zuständig da sind, das erstmal prüfen, die ganzen Petitionen, die reinkommen, erstmal prüfen, ob die fachlich, sachlich richtig sind und dann nachher irgendwann hoffentlich zeitnah entscheiden, welche denn die Leitpetition ist, wenn das in diese Richtung geht. Und die wurde dann natürlich, dafür wurde es dann offiziellen Petitionslink geben. Das kann sein und das hoffen wir, dass das unsere Petition ist, weil wir die auch für die erfolgsversprechendste Petition halten, weil wir so viele Leute hinter uns gebracht haben.
Wir haben sie auch selbst geschrieben.
Selbst geschrieben und auch dank deines Engagements viele andere, ich habe da auch stark mitgewirkt und viele andere auch, Stefan Rönns ist da extrem aktiv und andere auch, die alle haben sich reingehängt, der Jens und so weiter. Wir sind ja zu 9 Petenten und in der Taskforce-Gruppe, die ich ein bisschen organisiere und koordiniere und leite, da sind wir viel mehr noch Leute und in den anderen Arbeitsgruppen beim Bitcoin-Bundesverband dann noch eine ausgeweitetere Gruppe, die auch noch mit unterstützt. So, und wir hoffen natürlich, weil wir so viel Engagement geschafft haben und so eine starke Gruppe sind und auch durch die Internetseite Pro Haltefrist, wo wir wirklich auch viele Unterstützer in der Community jetzt auch aktivieren konnten, dass wir diejenigen sind, welche dann auch ausgewählt werden. Aber wir haben das am Ende jetzt nicht wirklich in der Hand. Wir können jetzt nicht den Petitionsausschuss zwingen, dass unser Link the one and only wird, sondern dass wir müssen jetzt abwarten, wie die da entscheiden, wie das jetzt weitergeht und hoffen jetzt zeitnah, dass es irgendwann den Link gibt, hoffentlich für unsere Petition. Es kann aber auch vielleicht der Link von der Petition sein, die als erst eingereicht wurde, weil die schon gut war und die finden, das ist super und mit der kann man das machen. Also ich finde das ja sowieso gar nicht super, aber ne, dass sie das dann eben nutzen und dann würden wir mit dem Link von der Petition würden wir dann unsere Initiative dahinter stellen. Das ist ja der Plan. Also das wäre dann das, was wir machen könnten und müssten. Und wir hoffen natürlich, dass wir den Zuschlag bekommen. Und wir haben leider keinen Einfluss darauf, wie schnell die das bearbeiten und wie schnell die das machen, weil wir auch nicht wissen, wie viele kommen da jetzt noch an Petitionen. Die bündeln das ja jetzt erstmal. Es scheint ja ein wichtiges Thema zu sein, dass da jetzt nicht nur eine Petition kam, sondern gleich mehrere. Und das führt zu dieser Zeitverzögerung. Da müssen wir einfach geduldig sein und das finden wir alle nicht schön. Also das geht mir genauso. Und ich hoffe, dass das jetzt bald sich in Bewegung setzt. Aber wir können das nicht wirklich kontrollieren. Wir können die nicht zwingen, das jetzt mit unserem Petitionsantrag zu machen.
Ja, ja, tatsächlich ist dieser Prozess den wenigsten bekannt. Ich habe jetzt, ich glaube, mit einer Person gesprochen, die so richtig tief drin war in diesem Thema und oder sagen wir zwei, die sich auch für Bitcoin interessieren und da einen tiefen Einblick hatten. Also zum einen ist es zwar so, dass es ein Grundrecht ist, eine Petition einzureichen. Mhm, jeder darf eine Petition einreichen und es ist das stärkste demokratische Mittel, das wir haben, um Widerstand zu leisten. Ja, also zumindest fällt mir kein anderes demokratisches Mittel ein. Und das ist quasi ein Werkzeug im Rahmen der bestehenden, des bestehenden Systems, der bestehenden Demokratie. Aber es gibt wohl keinen Rechtsanspruch auf die Veröffentlichung. Und es gibt jetzt auch keine gesetzliche Frist, in der veröffentlicht werden muss. Und es ist tatsächlich so, dass wenn eine Petition eingereicht wird, dann gibt es einen Berichterstatter und einen Nebenberichterstatter. Und diese beiden Personen, die müssen von zwei verschiedenen Fraktionen sein. Also zum Beispiel von Die Linke und von den Grünen. Und wenn das so ist, dann kann man sich ja denken, bezüglich des Themas Kryptowährungen ist vielleicht die Meinung recht ähnlich. Ja, und wenn diese beiden sich einig sind, ob sie diese Petition veröffentlichen möchten, ob da quasi alle Kriterien erfüllt sind oder nicht, dann geht es auch recht schnell. Wenn die beiden Berichterstatter, also Hauptberichterstatter und Nebenberichterstatter, sich aber nicht einig sind, dann kann das nochmal einen anderen Prozess nach sich ziehen. Aber auch hier, es gibt eben keinen Rechtsanspruch auf Veröffentlichung. Und tatsächlich ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Da mögen von uns neuen Petenten, die diese Petition eingereicht haben, anderer Meinung sein. Ich war ehrlich gesagt erschüttert, dass das mächtigste demokratische Instrument, das wir haben, um Widerstand zu leisten oder um uns zu wehren oder um Einspruch zu erheben, so, ich nenne es jetzt mal flapsig, schwammig geregelt ist und so viele Grauzonen für Entscheidungen lässt. Das hat mich tatsächlich irritiert und schockiert. Und ich bin jetzt sehr gespannt und hoffe wirklich, dass überhaupt eine der verschiedenen Petitionen veröffentlicht wird, weil auch wenn es eine andere ist, solange die inhaltlich mit unseren Überzeugungen übereinstimmt, dann werden wir uns natürlich für diese Petition auch einsetzen.
Ja, das fand ich auch überraschend. Ich hätte auch gedacht, dass das das Instrument schärfer wäre, sage ich mal so, ne? Dass es eben nicht so unklar ist, auch was die Prozesse betrifft. Also ja, aber das, man hat halt die Sorge, die bei mir zumindest ist, dass sie das einfach verschleppen. Man kann das jetzt aussitzen und verschleppen. Also man kann das nicht unter den Tisch fallen lassen. Das ist rechtlich nicht möglich. Aber was sie machen können, und da ist sicherlich eine Sorge, dass man das jetzt ein bisschen verschleppt. Ne? Und wenn dann jetzt vorher im Juni, Anfang Juli oder Mitte Juli, wenn da vielleicht dann schon weitere Schritte in die Richtung gehen würden, dann in der Politik, dann wäre das Thema ja dann irgendwann durch die Tür. Und dann ist unsere, also das wäre so der Worst Case, ne? Dass die Petition dann gar nicht mehr so viel auslösen kann, weil das quasi schon entschieden ist, mehr oder weniger. Und dann wäre das natürlich schon dramatisch. Das wäre natürlich auch vom Gefühl her auf keinen Fall richtig, das so zu handhaben und ein absolutes No-Go. Und dann wäre sicherlich auch die Empörung zu Recht sehr groß. Deswegen, ich hoffe, dass das klar geworden ist, auch den Leuten, die da im Petitionsausschuss sind, das ist jetzt keine kleine Nummer, das sind jetzt nicht 3-4 Leute, die hier ein bisschen rummeckern. Da stehen schon ein paar Millionen Leute dahinter, die das richtig übel finden. Und auch andere, die jetzt vielleicht später mit Gold auch vielleicht betroffen werden. Wir sind ja in der gleichen Klasse wie als Vermögensgut, Klasse wie Gold, auch in andere Kunstwerke und so weiter. Das wäre ja sowieso das, wo man sagen würde, das ist eine Ungleichbehandlung. Du kannst nicht einen Vermögenswert da rausnehmen und sagen, und ne, die bösen Krypto-Leute, gerade diesen ganzen Krypto-Heinis mit ihren Lamborghinis, den wollen wir jetzt mal hier zeigen, wo der Hammer hängt, und die kriegen wir dran. Man trifft ja sowieso die Falschen, aber du kannst das auch nicht einfach rauslösen. Das ist ja der Teil, den wir auch so unter anderem auch so ungerecht finden. Ne? Einfach zu sagen, hier willkürlich, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Geld in der Haushaltskasse, wir müssen weitere Investitionen machen. Wo gibt es denn noch was? Ah ja, die Krypto-Leute, dann schröpfen wir die jetzt mal. Das ist uns ja sowieso nicht so recht, wie die damit umgehen. Und die haben ja eh einen schlechten Ruf. Und ich glaube, man hat vielleicht auch unterschätzt, wie viel Widerstand sich da formiert. Und eben auch, dass es die Falschen trifft, nämlich gerade die kleinen Sparer, die Hodler, die Leute, die eben nicht zocken und da versuchen, massive Gewinne mitzumachen, sondern die durch Sparen und als Wertspeicher nutzen, auf den steigenden Kurs setzen und sich da für ihre Rente noch einfach und die Altersvorsorge dann noch was aufbauen können. Das trifft natürlich genau die Falschen.
Ja, 100%. Und ich hoffe wirklich, nicht nur, weil wir so viel Zeit da reingesteckt haben in das Thema Petition, aber ich hoffe wirklich, dass sie veröffentlicht wird, weil ich wirklich auch gerne wissen will, wie viele Unterschriften wir zusammenbekommen. Weil ich habe das Gefühl, dass die Bitcoin-Community mehr oder weniger wirklich an einem Strang zieht. Also es gibt ja viele Unterstützer von Bitcoin-Firmen. Jens und ich haben es das letzte Mal schon aufgezählt. Da sind Bitcoin-Broker dabei, Coinfinity, 21Bitcoin, Bitbox ist dabei. Es sind viele Einzelpersonen dabei, das Blocktrainer-Team, Marc Friedrich und so weiter. Also man kann das alles auf der Webseite nachschauen. Das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es 146 Unterstützer. Das letzte Mal, als ich mit Jens gesprochen habe, waren es noch 142. Also es kommen auch immer wieder neue dazu. Wer sich noch als Unterstützer dazu zählen möchte, kann das gerne tun, ein Formular auf der Website ausfüllen. Aber es gibt einen kleinen Teil von, ich sage jetzt mal, sehr individualistisch durch die Welt blickenden Bitcoinern, die da auch kritisch sind und uns dafür kritisieren, dass wir ja beim Staat betteln würde. Also so, das ist quasi der Wortlaut. Ich empfinde es null als betteln, sondern ich empfinde das als Protest oder als Widerstand ist vielleicht ein großes Wort, aber als stören, weil das ist ja, wir stören ja quasi den Bundestag damit, weil die sich jetzt mit diesen Petitionen auseinandersetzen müssen und zwar nicht nur mit unserer, es gibt ja mindestens drei, das sind zumindest die, von denen wir wissen, zum Thema, die Haltefrist soll bleiben, vielleicht gibt es viel, viel mehr und wir wissen es gar nicht. Also es stört aus meiner Sicht. Wie siehst du das?
Ja, genau. Also ich empfinde das auch nicht so, sondern als klar war, es gibt die Idee, ob wir da eine Petition machen, war ich sofort Feuer und Flamme und habe dann ja auch im Bundesverband gesagt, ich kann mir das vorstellen, da auch damit die Organisation und die ganzen Sachen zu übernehmen. Und wir sind ja eine super Truppe, das muss ich ja einfach mal sagen. Also so ein schlagkräftiges Team und das macht so viel Spaß. Da, wir haben ja alle uns da so reingehängt jetzt und so viel Zeit und Energie da reingesteckt. Und das war natürlich gut, dass wir da auch so eine gute Gruppe sind einfach und auch in Bitcoin-Bundesverband, in der Gruppe von Bitcoin-Bundesverband, da sind ja auch 240 Leute drin in der Telegram-Gruppe, da auch so viel Unterstützung bekommen und alle sind wütend und wollen sich einbringen und so, also sehr viele. Ich kann das nicht verstehen so richtig. Ich glaube, das geht einher mit der Tatsache, dass viele einfach den Staat grundsätzlich ablehnen oder eben sagen, wir leben auch gar nicht mehr in der Demokratie und ich möchte mich auch, dann brauche ich da auch keine Petition oder keinen Antrag zu stellen, wenn ich den sowieso ablehne, so eine grundsätzliche ablehnende Haltung dazu habe. Und da passt das dann natürlich ins Bild, zu sagen, okay, das, warum bettelt ihr da jetzt auch noch um die, dass die euch da eine die Stimme geben
lassen.
Oder ja die Haltefrist lassen oder überhaupt, wir würden ja erstmal zu Wort kommen wirklich damit, ne, dass wir da uns zu äußern könnten und versuchen können, politisch Einfluss zu nehmen. Ich finde das anders. Ich finde auch, es ist leider nicht so ein scharfes Schwert, wie ich das gerne hätte, dass es wirklich so, ne, dass das stärker geregelt ist. Wann muss das jetzt veröffentlicht werden und dann das und dann das und dann das, sodass wir dann wirklich sagen können, genau so. Das können wir leider nicht. Das ist nicht so ganz festgezurrt, leider.
Da sind uns die Hände gebunden, ja.
Hände gebunden, aber ich finde, also ich möchte mir nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht alles versucht habe. Dass ich nicht alles versucht habe, um da was zu verhindern, dass uns das nicht trifft. Und dass die Vorstellung, wir hätten da jetzt einfach zugesehen und gesagt, na ja, entweder hoffen, das kommt nicht oder man kann eh nichts machen. No way. Wir müssen alles tun, was wir können, um das zu verhindern und laut sein und uns engagieren und unterschreiben und Vorbehalte dagegen das Unterschreiben auflösen, ne? Was jetzt den Datenschutz und so weiter betrifft. Also ich hätte mir das nicht vorwerfen lassen wollen. Nein, ich finde, bin froh, dass wir so eine Gruppe gefunden haben. Die, was haben wir jetzt alle da Zeit investiert? Wahnsinn, das ist gut. Also vom Gefühl her fühlt sich das gut an. Ich finde es jetzt nicht so gut, dass die Politik das so ein bisschen verschleppt jetzt und dass die Prozesse nicht so klar sind und ja, man nicht so, wir ein bisschen ohnmächtig daran sind, wie das jetzt im Sinne von, wie schnell das jetzt geht, ne? Aber ich hätte mir das nicht vorwerfen lassen wollen. Auf keinen Fall. Ich bin so froh, dass wir das gemacht haben. Mir gibt das ein gutes Gefühl, dass ich den Eindruck habe, das, was wir machen können, haben wir maximal gemacht. Und allein schon, dass wir die Community so hinter uns gebracht haben und dass alle so ausgeschwärmt sind und jeden angesprochen haben, der nicht bei drei auf den Bäumen war, das bei der Petition mitzumachen. Und dass wir auch viele in der Gemeinschaft da auch unter ein Dach gebracht haben mit der Initiative. Mich macht das stolz und ich bin da total froh, dass wir das geschafft haben. Das war eine Kraftanstrengung und die haben wir mit Bravour geleistet. Und wer findet, wir betteln da, okay. Dann frage ich, was hast du denn gemacht? Was hast du gemacht, wo du sagst, wir betteln hier? Was tust du denn dafür, dass wir das verhindern? Was ist denn deine Methode? Was ist denn dein Versuch, das zu verhindern? Ne, das ist so dieses auf andere herabschauen und was die machen und das Kleinschätzen, das ist einfach. Aber was tust du denn? Was ist denn dein Vorschlag? Wie würdest du es denn machen? Das ist ja viel schwerer. Ne, daneben steht am Rand verschränkte Arme. Ich gucke mir mal an, wie der das hier macht. Ja, ihr bettet ja.
Die Antworten, die dann immer kommen, sind ja sowas wie, naja, ich kaufe halt nicht an klassischen Börsen meine Bitcoin, sondern quasi in privaten Tauschhandel. Kann man machen. Dann einen anderen Plan B, den man haben könnte, den ich tatsächlich für mich privat auch habe, ist eben Bitcoin dann nicht zu verkaufen, sondern stattdessen das dann mit Bitcoin besicherten Krediten zu machen. Ja, ist natürlich riskant. Man muss gut wissen, was man tut, die verschiedenen KPIs verstehen, vor allem die KPI LTV. Also das ist aber eine Lösung für einen kleinen Teil derjenigen, die Bitcoin halten. Also das kann mir niemand erzählen, dass die breite Masse nicht mehr Bitcoin verkauft, sondern dann Bitcoin-besicherte Kredite nutzen wird. Das wird ein kleiner Teil machen, der sehr gut informiert ist, der sehr gut Risiken managen kann, aber eben nicht alle. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Freunde und Familie blicken, die teilweise Bitcoin haben, das ist für die auf keinen Fall ein Weg. Ja, also sowohl Börsen zu meiden, als auch dann Produkte wie Firefish oder andere Bitcoin-besicherte Kredite zu nutzen, das ist für die auf keinen Fall ein Weg. Und es ist ja auch für die ich es mache. Ja, also es geht ja nicht darum, meinen eigenen Geldbeutel zu retten und diese Steuer dann eben nicht zahlen zu müssen im Zweifel, wenn man Bitcoin irgendwann vielleicht verkauft, sondern auch, dass andere dieses Problem nicht haben. Und das ist dann auch wieder so ein Kritikpunkt, den ich mir höre. Ja, du kannst nicht alle retten. Natürlich kann ich nicht alle retten. Aber mir geht's einfach viel besser, wenn viele Menschen um mich herum ein gutes Leben haben, gute Entscheidungen treffen können und dann nicht gebremst werden von Regulatorik und von Steuerregeln. Ja, also ein Mensch ist keine Insel. Wir sind nun mal Herdentiere und ich wünsche mir, dass es für alle gut ist. Ja, das ist so ein bisschen jetzt meine sehr idealistische Sicht zugegeben auf das Thema, aber ich hoffe sehr, dass wir es reißen. Also nicht nur für uns neuen Petenten, sondern für alle, die dranhängen, Bitcoin-Unternehmen und Privatpersonen.
Alle, ja. Genau, und das ist so ein wichtiges Thema und das hat uns vereint. Und ja, auch, ja, ich finde jetzt auch sowohl die Gruppe als auch jetzt die Community auch, also natürlich vereint im Sinne von, dass viele auch mitmachen. Und natürlich gibt es auch Leute, die Kritik üben und das nicht gut finden und auch nicht unterschreiben wollen. Das bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber allein schon die Tatsache, dass so, so viele, auch namhafte Leute, sich da sofort mit uns solidarisch gezeigt haben und mitmachen und sich eintragen, sich einbringen wollen. Also mich hat das total happy gemacht. Ich fand das super. Es war einfach ein gutes Gefühl zu sehen, ja, wir sind doch, trotz aller Differenzen, die manchmal da sind, sind wir doch auch eine Community, ne? Mal mehr, mal weniger. Aber ja, ich fand das, bin da sehr stolz drauf und bin da sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und das lasse ich mir auch von niemandem kleinreden. No way. Also ich weiß ja, was wir da gemacht haben und was das für ein Kraftakt war. Also wir haben ja Stunden haben wir alle daran gearbeitet. Die einen noch mehr, du ja als Hauptpetentin sowieso ganz viel und die einen noch mehr und die anderen etwas weniger. Aber selbst ich habe da total viel, das war wie eine halbe Stelle, hatte ich das Gefühl zwischendurch. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber wo wir das Ding jetzt raus haben, das war ein unheimlicher Kraftakt. Die Leute verstehen das ja oft nicht, was das bedeutet. Ne? Also wir machen da eine Petition, okay, dann schreibt man den Text, dann reicht man den ein. Nein, wir müssen ja das ganze, die ganze Infrastruktur, alles bauen, weil das reicht ja nicht. Ne? Wir müssen ja die Leute mobilisieren. Das ist ja der Teil, der aufwendig ist. Aufklären, Informationen beschaffen, die Internetseite machen. Da steckt ja unheimlich viel Aufwand dahinter, mit allen möglichen Leuten sprechen. Das ist die Arbeit, nicht... Und die Petition schreiben, das dann ne, einreichen, formal gesehen, das war auch natürlich Arbeit. Aber das war ein richtiger Gewaltakt. Und ich bin so stolz, dass wir das geschafft haben, wie wir das gemacht haben. Das ist mega. Ich bin unglaublich stolz auf die Gruppe und auch auf die Community, die einfach mitmacht und uns unterstützt. Ja. Das ist doch ja. Den Spirit, den wir brauchen.
Ja, mir geht's da ähnlich. Ich habe noch eine letzte Frage zur Petition, bevor wir dann Richtung Ende schielen. Wir sprechen nämlich schon über eine Stunde. Wie glaubst du, geht es jetzt weiter mit der Petition und was ist aus deiner Sicht ein realistischer Ausgang?
Also ich glaube und hoffe, dass wir in den nächsten Wochen den Link bekommen, welcher auch immer es sein wird. Und selbst wenn vorher schon weitere Beschlüsse da gefasst werden, bis da alles mal du, also die Petition ist sowieso ja ein längerfristiges Projekt, wo wir dann, wenn der Link da ist, auch das 6 Wochen noch dauert und läuft und dann geht es ja auch noch weiter. Also das ist sowieso jetzt nichts, was in den nächsten Wochen abgehakt ist, sondern da sind wir jetzt noch Monate mit beschäftigt. Und bei der Politik wird es ja jetzt auch nicht so sein, dass das jetzt ratzifatzi und dann ist alles sofort durch, sondern da gibt es ja auch Verfahren, die eingehalten werden müssen, sodass wir auch da mit der Petition immer noch weiter Unruhe stiften können und aktiv sein können. Und da geht es auch, wenn wir merken, nach Wochen, da tut sich nichts, da werden wir vielleicht auch nochmal Maßnahmen ergreifen und gucken, was wir machen können. Also ich bin zuversichtlich, auch mit Blick darauf, wie brisant das Ganze ist und man vielleicht auch da im Ausschuss schon verstanden hat, das können wir jetzt nicht wirklich so irgendwie elegant hinten runterfallen lassen. Dafür ist der Tamtam, den die dann machen, vielleicht schon zu groß, dass man da den Weg auch gut einhält, dass wir in den nächsten Wochen den Link bekommen. Und Ich hoffe, also die 30.000, da gehe ich fest von aus. Also Leute, das könnt ihr uns nicht antun. Die 30.000 ist ein Minimum und wir wollen eigentlich 210.000. Also alle, die hier zuhören, ihr müsst uns unterstützen. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte, dass ihr nicht mitmacht. Also das ist total wichtig. Und deswegen
no
bin
pressure.
Doch. Also ich will einfach motivieren, dass ihr das, ja, helft uns, unterstützt uns. Das ist einfach total wichtig, das zu machen. Ich will mir das nicht vorwerfen lassen, dass ich nichts gemacht hätte. Und das, was möglich war. Ne? Deswegen hoffe ich, dass wir da, dass das sich zum Guten wendet da. Aber es, natürlich habe ich ein bisschen auch die Sorge, dass man es verzögert vielleicht und ein bisschen, ja, dass es sich unnötig nach hinten zieht. Das fände ich sehr ärgerlich und die Gefahr besteht, so ein bisschen, ja, das stimmt. Aber ich hoffe und glaube, dass es gut ausgeht für uns mit der Petition, dass wir damit sehr erfolgreich sein werden. Da gehe ich fest von aus.
Das glaube und hoffe ich auch. Und du hast den Ausdruck verwendet, den ich sehr passend finde, Unruhe stiften. Es ist eben nicht betteln. Ich sehe es auch
ja,
so.
Ja, genau.
Wir stiften Unruhe. Mal schauen, wie erfolgreich wir damit sein werden letzten Endes. Aber das ist das, was wir tun.
Genau.
Okay, gut. Ich habe noch am Schluss 3 schnelle Fragen für dich. Und zwar schnelle Fragen, weil ich sie nicht kommentieren werde. Du darfst aber natürlich auch langsam antworten oder ausführlicher antworten. Okay, starten wir mit Frage Nummer 1. Was sind die größten Fehler, die man im Bereich Bitcoin-Bildung machen kann?
Also ich glaube, das technische Thema nach vorne stellen bei denen, die über das technische Thema nicht so gut zu erreichen sind. Also die Leute, die eine hohe Affinität zu der Technik haben, für die ist der Einstieg oft das Technische. Bei meinem Mann war das zum Beispiel so, bei vielen, auch bei vielen Männern. Aber bei denen, wo du eine technische Affinität voraussetzen kannst, kannst du über das Thema gut kommen. Bei den anderen Themen musst du das stärker einbinden in, was bedeutet das vielleicht für unsere Lebensrealität oder was für Auswirkungen hat das aktuelle System und was verändert Bitcoin da? Also da halte ich das für absolut kontraproduktiv, den Technikteil groß zu machen. Da sind die Leute nach 3 Sätzen sofort raus. Also man muss das wirklich echt super einfach erklären, dass die Leute dranbleiben. Und du fängst ja dann an, dich mit was zu beschäftigen, wenn du daran Spaß hast, wenn du merkst, dass das, wie interessant das ist. Wenn du mir vor 10 Jahren erzählt hast, was ich jetzt heute alles, womit ich mich jetzt aktuell beschäftige auch, Charts analysieren und dies und jenes gucken und mich da reinfuchsen, da hätte ich gesagt, du spinnst im Leben nicht. Das würde ich nie tun, aber der Spaß kommt ja damit, dass du immer kompetenter damit dich fühlst. Und viele fühlen sich natürlich erstmal nicht kompetent damit, ne? Das löst die Abwehr aus. Ich brauche das Beginners-Mindset. Das will im Erwachsenenleben keiner haben. Niemand möchte mehr Anfänger sein. Das ist schwer, wieder Anfängerin zu sein. Und da muss man, finde ich, oder ich würde empfehlen, da den Technikteil klein zu halten, den anderen Teil vergrößern. Da reagieren die Leute besser drauf. Politische, der ökonomische, der gesellschaftliche, das ist dann attraktiver. Ja, und das Technische ist dann so die zweite Instanz. Und da machen wir, glaube ich, oft den Fehler, über das Technische zu kommen. Ne?
Ja, schön. Frage Nummer 2. Wo steht Bitcoin in 5 Jahren?
Also da haben wir ja den nächsten Zyklus hinter uns. Also ich halte ja immer noch ein bisschen an den 4-Jahres-Zyklus fest, der jetzt nicht mehr so ganz funktioniert hat und alles sich verschoben hat. Aber irgendwas Zyklisches haben wir da immer noch drin. Aber jetzt theoretisch hätten wir dann das nächste Halving ja schon wieder hinter uns. Warte mal, 28 ist das nächste. Im 5. Jahr sind wir mitten vor dem 32, wäre dann das übernächste Halving sozusagen, ne? Ich hoffe, im Moment ist ja ganz viel Geld zu KI geflossen. Und ich glaube, wenn die KI-Bubble sich mal etwas entleert, dann kommt Kapital auch wieder hierhin stark zurück zu Bitcoin. Und ich glaube, dass wir da überproportional aktuell drunter leiden. Deswegen ist Bitcoin im Moment auch unterbewertet als eher überbewertet. Für den Einstieg ist das aber gut, jetzt was zu kaufen und einzusteigen und dann mal die Aufwärtsfahrt mitzumachen und nicht immer die Abwärtsfahrt. So, deswegen, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in 5 Jahren schon da an einer ganz anderen Stelle stehen, als wir heute sind. Und ich verkneife mir jetzt irgendeine Prognose abzugeben konkret, weil das habe ich schon gelernt, das fliegt einem immer um die Ohren. Aber ich bin sehr sicher, dass wir da schon auf einer ganz anderen Ebene sind. Also, als wir die 100.000 durchbrochen haben, war das einfach, das haben wir immer gehofft. Und als es dann kam, war es einfach großartig. Und Bitcoin kann das. Ja, ich glaube, dass in die Richtung wird es weitergehen.
Klingt aber doch hoffnungsvoll.
Ja.
Dann kommen wir zur dritten Frage, zur letzten Frage. Was wäre für dich der stärkste Beleg, dass Bitcoin jetzt endgültig im Mainstream angekommen ist?
Ja. Also natürlich schon auch, wenn wir bezahlen würden damit irgendwann mal, ne? Also das kann sich noch hinziehen. Ich glaube, dass das leider viel, viel länger dauern wird, als wir das gerne hätten. Im Moment sind wir einfach ein Wertspeicher und das Ganze bezahlen wird, ja, ist eher ein bisschen in weitere Ferne gerückt, finde ich. Und mir wäre es, ich würde feststellen, dass wir im Mainstream angekommen sind, wenn ich sagen würde, ja, zu irgendwelchen Frauen, die ich treffe oder Leuten, mit denen ich unterhalte, gerade bei den Frauen, ja, übrigens Bitcoin und so. Und die würden sagen, ja, Bitcoin mega, finde ich super, habe ich mich schon beschäftigt und habe auch schon mal angefangen, da zu kaufen. Und das finde ich ganz großartig. Und ach ja, also diese Reaktion sich total verändert, ne? Dass es eher die Reaktion ist, ja, super, dass du das ansprichst, mega Thema, lass uns da mal drüber sprechen, als, okay, jetzt kommt die hier mit Bitcoin und besser nichts fragen, dann fängt die hier an, 3 Stunden zu labern und so, ne? Also, dass diese Haltung anders ist, diese Haltung uns anders entgegenspringt, so, ne? Und dann wissen wir ja, okay, das Narrativ hat sich verändert, die Wahrnehmung hat sich, die Adoption hat sich verändert. Das ist ja das, wo wir uns freuen würden, wenn wir da hinkämen, ne? Dass die Leute das erkennen und den Zugang dazu finden. Ne? Daran würde ich das erkennen, ja, und dass meine Arbeit überflüssig wäre.
Ja, stimmt. Dass man uns beide quasi nicht mehr braucht und wir über andere Themen sprechen. Ja, vielleicht über die über noch krassere Themen als Bitcoin, sowas
genau,
wie Bewusstsein.
Genau, die nächste
so.
Stufe. Genau. Genau, dann geht's mal. Also genau. Man würde das ja weiterentwickeln, aber dass die Sachen, die wir jetzt so machen, dass es die fast gar nicht mehr so braucht. Ne? So, also daran würde man es ja auch erkennen.
Ja, ich bin sehr gespannt, wann es soweit ist, ob wir in den Genuss kommen. Ich bin auch davon überzeugt, dass es irgendwann soweit ist. Alles eine Frage der Zeit. Ja, liebe Evelyn, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber eine letzte Frage noch. Wo findet man dich, wenn man dich erreichen möchte, auf Social Media etc.?
Ja, also ich habe meine Internetseite www.madame-bitcoin.de, da könnt ihr gucken, die verlinken wir, glaube ich, auch im im Video und ich bin bei LinkedIn relativ stark unterwegs und bei Instagram und X natürlich. Also LinkedIn, Instagram und X, das sind so meine Hauptkanäle, wo ich an der Bitcoin-Community bin ich mit bei X hauptsächlich unterwegs, wenn es um die Themen geht. Und LinkedIn ist halt so meine Hauptplattform aus dem Business-Bereich kommend, eben mit Startups und Unternehmerinnen und so weiter. Und Instagram ist, ja, es gehört halt auch dazu, rundet das Bild ab. Also da auf den drei Kanälen bin ich hauptsächlich unterwegs.
Verlinken wir alles in den Shownotes. Danke, liebe Evelyn. Ich wünsche dir viel Erfolg bei all deinen Projekten und ja, drücke uns natürlich weiter in die Daumen, dass die Petition bald online geht. Danke, genau. Evelyn.
Danke, dass ich bei dir sein durfte, Nicole. Hat mir viel Spaß gemacht, obwohl wir echt warm haben heute, ne?
Ja. Aber schwitz, 30 Grad aber bei mir zu Hause.
Ich bin auch schon schweiß gewartet, aber ja, kein Problem. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht.
Danke, Evelyn, und gutes Schwitzen weiterhin. Uns beiden. Ciao.